Herzlich willkommen zu dieser Folge von Humans Are Happy. Mein heutiger Gast ist Robert Gierke. Mit seiner Markenberatung Pureness begleitet Robert Unternehmen dabei, ihr Handeln nicht mehr ausschließlich an der strikten Maxime der Gewinnorientierung auszulegen, sondern in erster Linie einen sinnstiftenden, nachhaltigen und transparenten Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt zu leisten. Robert ist außerdem nicht nur Gründer von Pureness, sondern auch für die Non-Government-Organisation B-Lab tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit begleitet er Unternehmen auf ihrem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr Transparenz. Darüber hinaus engagiert er sich als Climate Leader in Al Gore's Climate Reality Projekt und setzt sich leidenschaftlich gegen den Klimawandel ein. Vor seiner Selbstständigkeit war Robert fast 15 Jahre lang auf globaler Ebene bei Adidas beschäftigt. In unserem Gespräch spricht er offen über seine Gefühle und die Konsequenzen aus einer, wie er es nennt, entseelten Arbeitswelt. Er schildert dabei die Erkenntnisse aus seinem Burnout und der immer lauter werdenden Sinnfrage. Was mich an Robert besonders beeindruckt hat, ist, welch persönliche Einblicke er gibt und mit welcher Klarheit Robert Dockman der Geschäftswelt anspricht, die sich bis heute zwar hartnäckig halten, aber vor allem den an sie glaubenden Menschen selbst häufig im Weg zu mehr Wohlbefinden stehen. Mir hat das Gespräch nicht nur viel Spaß gemacht, sondern ich konnte wieder viel lernen. Und genau das wünsche ich auch jetzt dir beim Zuhören. Herzlich willkommen, Rob, zu dieser Folge von Humans Are Happy. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, schön hier zu sein, Leo.
Super, gerne. Ja, und damit unsere Hörer auch ein bisschen von dir einmal hören, wie du zu den Themen Happiness, Glück, Zufriedenheit gekommen bist, würde ich dich einmal bitten, wie dein Werdegang dazu ist, zu skizzieren. Wie bist du dazu gekommen, die Tätigkeit, die du heute tust, gerne auch im Kontext Purpose beispielsweise darzulegen? Wie ist da deine Geschichte? Magst du uns das nochmal kurz erzählen?
Ja, absolut, sehr gerne. Und zwar habe ich das irgendwie alles durchlebt, ja. Was ich heute in meinen Workshops mit Entscheidungsträgern und Führungskräften in meinem ersten Workshop immer anspreche, habe ich auch irgendwo schon selbst durchlebt in meinem Leben. Und zwar komme ich dort immer auf den Punkt der Happiness Research zu sprechen und was Menschen eigentlich glücklich macht. Und da gibt es verschiedene Studien in der Welt, in Deutschland und in Amerika und anderen großen Universitäten um die Welt herum, die sich damit beschäftigen, was Menschen eigentlich glücklich macht. Und es kristallisieren sich dort immer so 4 bis 6 Kernthemen heraus, die ich auch in meinem Leben so wirklich erfahren und durchlebt habe. Und diese Kernthemen sind gute Beziehungen als Happiness-Faktor Nummer 1. Auch gibt ja diesen bekannten TED-Talk und über die 90 Jahre lange Studie von Harvard.
Ja.
Die längste Studie, die je geführt wurde. Der zweite Faktor ist gute Gesundheit, physisch, also körperlich und psychisch. Und der dritte Faktor ist dann schon, dass eben die Grundbedürfnisse erfüllt sind und befriedigt sind. Der vierte ist dann, ein Teil von etwas Größerem zu sein als man selbst. Also dann kommt schon die Sinnfrage schon sehr, sehr zeitig vor. Und das ist die Sinnfrage, warum bin ich hier? Warum habe ich dieses Geschenk des Lebens bekommen? Wir alle sind auf der Reise von A nach B. Zwei Dinge sind sehr, sehr sicher in diesem Leben. Wir sind in dieses Leben gekommen, Punkt A, und wir werden irgendwann mal gehen, Punkt B. Aber warum habe ich dieses Geschenk und warum bin ich da? Und der fünfte Punkt, der dann immer kommt in dieser Happiness Research, ist eben eine gewisse Balance zu haben, zwischen den ganzen Aspekten des Lebens, des Schaffens, des Genießens, der Beziehungen, der Leidenschaften etc. Und irgendwo kann ich das auch an diesen 5 Punkten mal skizzieren, wie mein Leben sich entwickelt hat. Also ich bin bin in Ostdeutschland in der DDR geboren worden, 1977, im Kommunismus, Sozialismus. Und das kommt ja irgendwo, diese Worte kommen ja irgendwo her. Kommunismus und Sozialismus, also da steckt ja was mit gemeinsam drin und so bin ich auch geprägt. Also ich bin sehr, sehr gemeinschaftlich geprägt, auch wenn es in ein politisches System war und ein Wirtschaftssystem, bin ich auch sehr, sehr, sehr menschlich und humanistisch geprägt worden durch meine Eltern und mein direktes Umfeld, die Humanisten sind und eben auch sehr, sehr früh schon geprägt worden bin in einer Art und Weise, dass ich eben Teil von einem großen Ganzen bin, von einer Gemeinschaft von Menschen. Ja. Und ich hatte eine sehr, sehr glückliche Kindheit, muss ich sagen. Ja. Ich habe damals natürlich noch nicht gewusst, was in diesem System alles an furchtbaren Verbrechen begangen wurde. Damit wurde ich selbst nicht konfrontiert, hatte keine Fälle in der Familie etc. Das habe ich im Nachhinein gelernt dann und will das auch gar nicht schön heißen. Das ist nur meine persönliche Erfahrung, dass ich eigentlich eine sehr glückliche Kindheit hatte, aufgrund von sehr guten Beziehungen zu meinen Eltern, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu meinen Mitschülern und so weiter. Und körperliche Gesundheit war mir immer wichtig. Mein Vater war Leistungssportler in der DDR, in der DDR-Nationalmannschaft für Ringen. Und ich bin dann, habe mal kurz angefangen mit Ringen, war dann aber dann Fußballer, habe dann unter anderem auch mal Junioren-Bundesliga gespielt zu meiner Abiturzeit in der Sportschule, im Sportgymnasium in Jena. Und klar habe ich einen ganz besonderen Beziehung dann als Sportler zu meiner körperlichen Gesundheit, war auch öfters mal verletzt. Also ich habe in meinem ganzen Leben mir, glaube ich, 5 oder 6 Mal Knochen gebrochen. Das meiste dann als Fußballer. Und ich muss auch sagen, ich habe auch dann in meiner Corporate-Karriere, habe ich auch mal psychische Probleme gehabt. Ja, also ich bin auch mal einen Burnout reingelaufen, Depressionen. Und war dann auch mal in einer psychosomatischen Klinik für 6 Wochen und weiß eben auch, dass das zum Glücklichsein sehr, sehr wichtig ist, eben diese psychische Gesundheit zu haben und zu pflegen. Und das war auch ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Schmerzhafter Punkt, aber auch sehr wichtig. Seitdem gehe ich damit sehr, 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 A, sehr offen mit dem Thema um, B, kenne ich so meine Triggerpunkte und meine Zeichen, meine Warnzeichen, wenn ich dann für mich selbst sorgen muss und was mir gut tut, um in eine gute psychische Lage zu kommen und körperliche Lage, damit es mir gut geht und ich für den Rest der Welt oder für andere auch einen Wert beitragen kann oder ein angenehmer Zeitgenosse bin. Die Nummer 3 ist dann die Grundbedürfnisse, klar. Also ich habe noch erlebt im Sozialismus, Kommunismus, dass es eben manchmal Dinge eben auch nicht gab. Ja? Das heißt, wir haben nie gehungert. Und ich würde sagen, im globalen Vergleich heute sind unsere Grundbedürfnisse immer gedeckt worden. Aber ich kenne die Erfahrung von Mangel, wenn es jetzt um Obst oder Gemüse geht in Supermärkten. Oder ich habe auch zum Teil auch mal leere Regale dort erlebt oder dass es Dinge eben nicht gibt. Ja? Und kann das durchaus nachvollziehen und kann es noch mal mehr nachvollziehen, weil ich jetzt eine Partnerorganisation habe in Uganda. Uganda ist das drittärmste Land der Welt. Und dort habe ich selbst gesehen mit eigenen Augen, wie manche Leute eben nicht ihre Grundbedürfnisse oder viele Leute ihre Grundbedürfnisse nicht decken können. Und das ist ein sehr, sehr aufrüttelnde Erfahrung gehabt gewesen, das zumindest schon mal bei anderen Leuten zu sehen, was man selbst so nie erlebt hat. Die Sinnfrage hat sich massiv gestellt. Da war ich ungefähr so, ja, es hat angefangen so in meinen Mit-30ern. Ja. Ich war damals dann bei Adidas, ich war insgesamt 14 Jahre im globalen Marketing, strategischen Marketing bei Adidas und hatte dort eigentlich ein sehr angenehmes Leben. Wurde gut bezahlt, hatte ein Team in der ganzen Welt, bin um die Welt geflogen, hatte meistens auch ganz interessante Projekte. Aber irgendwie kam dann die Sinnfrage doch, wozu du eigentlich geboren wurdest, warum du existierst. Ja. Und auch in so einem goldenen Käfig ist man nicht vor diesen, vor dem Anklopfen der Seele gefeit, sondern ganz im Gegenteil. Diese Wahrheit will nach außen. Und es hat mich dann auch einige Jahre gebraucht. Es hat einige Jahre gebraucht, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, dann die Firma auch im Guten zu verlassen, um weiter nach meinem Sinn und Zweck im Leben zu suchen, auf meine Purpose Quest zu gehen, auf meine Wanderung und Suche. Und ja, also wie gesagt, ich bin im Osten geboren worden, in Jena, dann über die Sportschulenkarriere, hat leider nicht für den Profisport gereicht, bin dann zum Studieren in die USA gegangen, wo ich ein Scholarship fürs Fußballspielen bekommen hat, was dann letztendlich dann doch einen Effekt oder eine Belohnung war für die jahrelange Schinderei als Leistungssportler. Und bin dann nach meinem ersten Job und Masterstudiengang dann nach einigen Jahren wieder zurückgekommen nach Europa und nach Deutschland und habe dann bei Adidas angefangen, wo ich 14 Jahre war. Davon habe ich auch einige Zeit in Brasilien gelebt, in Sao Paulo, um ein Team aufzubauen. Auch in Brasilien habe ich viel gesehen, wie Leute ihre Grundbedürfnisse nicht decken können, gerade in den Favelas, in den großen Städten. Aber auch gesehen, wie dort massiv Raubbau an der Natur betrieben wird und wie viele Dinge nicht funktionieren, auch im freien Kapitalismus. Ja. Also ich habe sehr, sehr systemische Gedanken. Und ich glaube, diese Gedanken kommen eben auch durch meine eigene Geschichte. Die kommen dadurch, dass ich eben diese zwei Systemerfahrungen habe von Sozialismus und Kommunismus und freien Kapitalismus. Und ich das eben auch hinterfrage und sehe, dass beides nicht funktioniert hat und ich jetzt Teil von dem sein möchte, der das Neue baut. Das, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wie das sich manifestieren wird, aber was gewissen Prinzipien unterliegt. Ja? Also Prinzipien von Fairness, Prinzipien von Nachhaltigkeit, Prinzipien von einer gewissen Organik im Zusammenspiel, einem gewissen Gleichgewicht, einer gewissen Langfristigkeit. Und ja, das hat sich dann so eben auch aus meiner Lebensgeschichte heraus geformt, diese Suche nach diesem, was ist das langfristig große Ganze, an wo die Menschheit ihre nächste Stufe erreichen kann. Ja. Und davon möchte ich Teil sein mit meiner Beratungsfirma. Also nochmal kurz zurückzuspulen, seit 3,5 Jahren mache ich Beratung mit Pureness-ity. Und Pureness-ity steht für Purpose in Business for Dignity. Es beinhaltet aber auch die englischen Worte Purity oder Pureness, weil meine Überzeugung ist, dass im Kern einer jeden Firma ein sehr, sehr purer, ein sehr, sehr ursprünglicher Sinn und Zweck stecken sollte. Und das ist bei einigen Firmen schon der Fall. Ja. Manche Firmen gründen sich heute sogar schon, um ein soziales oder um ein Umweltproblem zu lösen. Und andere Firmen aus der alten Zeit, die haben eben diesen Wandelprozess noch vor sich. Und diese Firmen begleite ich, meistens Mittelständler, um in dieses neue, um diese neue Welt, in diese neue Wirtschaftswelt oder Sinnwirtschaft sich zu transformieren. Und ich nenne das Ganze Purpose-Driven Brand Building. Also mein Brand-Building-Toolkit habe ich bei Adidas gelernt, habe da reichhaltige Erfahrungen gemacht in den vielen Jahren und habe jetzt dieses Wissen und diese Erfahrung eben in diese neue Beratungsfirma eingebracht. Musste natürlich auch sehr, sehr viel Neues lernen und möchte das auch, ja, weil ich glaube an das Lifelong Learning, was, by the way, nebenbei auch ein Happiness Factor für mich persönlich ist. Also ich lerne sehr, sehr gerne und diese Aha-Momente, die machen mich auch richtig glücklich. Und das ist auch so ein Teil vom Glücklichsein. Ja. Und Bin auf einer sehr steilen Lernkurve seit den 3 Jahren, gerade was die ganze Tech-Welt angeht. Bin auch sehr integriert in die Singularity University Community, die eben exponentielle Technologien für die Verbesserung der Welt nutzen will, um 1 Milliarde Menschen positiv zu beeinflussen. Bin dort Leadership Coach und Berater für Marketing und Branding. Und lerne aber auch wahnsinnig viel von dieser Community über neue Businessmodelle, über Technologien, über Daten, über Plattformen und so weiter. Und sehe dort auch einen riesen Enabler für die Zukunft. Ja. Und ja, das ist so meine Reise. Jetzt bin ich hier. Jetzt haben wir es Februar 2021. Es ist immer noch Covid, aber das ist auch eine Riesenchance. Und wir sind immer noch im Cocooning für diese neue, nächste Entwicklungsstufe.
Ja, das sind wir. Hast du eine inspirierende Geschichte. Vielen Dank, dass du dir da auch die Zeit genommen hast, uns nochmal mitzunehmen. Ich würde gerne, bevor wir gleich nochmal Richtung Purpose gehen und Purpose-Driven Organizations fragen, gab es in deiner beruflichen Laufbahn einen bestimmten Wendepunkt, der Auslöser war, ab dem du gesagt hast, hier läuft was schief, irgendwas muss anders werden, oder war es tatsächlich ein langsamer Wandel? Wie ist es passiert? Kannst du es auf ein Erlebnis zurückführen?
Es gab nicht das eine Erlebnis. Ja, das war ein Erleben und Durchleben und Beobachten dann über die Jahre hinweg in einem Großunternehmen. Also ich spreche jetzt mal von einem längsten Arbeitserlebnis oder von der längsten Karrierephase. Das war dann die 14 Jahre bei Adidas. Davor hatte ich schon mal einen zweijährigen Job bei einer medizinischen Gerätefirma in den USA, in San Francisco. Aber ich spreche jetzt mal von Adidas, wo ich in dieser Zeit, in diesen 14 Jahren, sehr, sehr tolle Phasen hatte und sehr, sehr erfüllende Projekte und Zeiten, so Projektmanagement für die WM 2006 oder ein neues Creation Center in Sao Paulo aufzubauen. Aber ich hatte auch sehr, sehr, sehr große Tiefpunkte. Ja. Also ich hatte Vorgesetzte und Projekte, die dann halt irgendwann mal torpediert wurden. Dann gab es einen absoluten Strategiewechsel oder Richtungswechsel und das nach 2 Jahren, nachdem Millionen von Budget verbraten wurde und Teams angeheuert wurden und umfunktioniert wurden. Und man fragte sich dann schon, warum? Ja, also wozu? Was habe ich jetzt gemacht in den letzten 2, 3 Jahren? Und das waren natürlich auch Tiefpunkte. Und dann über die Anzahl dieser hohe Höhen und Tiefen, ja, im Leben geht es immer hoch und runter, kam dann die Realisierung, okay, das ist systemisch. Ja? Weil ich habe dann auch mit Freunden gesprochen, die waren halt bei anderen Großfirmen, in anderen Sektoren, in der chemischen Industrie oder Automobil oder Maschinerie, Großbanken, Handel, was auch immer. Und die berichteten mir dasselbe. Ja? Die haben dann genau dasselbe erzählt. Und dass eben so ein paar Millionen an Budget von so ein strategisches Projekt eben Peanuts sind für so einen Milliardenkonzern. Ja. Und deine Frage, die dann kam, so ab dem 10. Jahr, wo ich dann da war, ist dann, wenn du hier, also du kannst hier wahrscheinlich in Rente gehen, wenn du keine goldenen Löffel klaust. Ja. Und das wäre ein sicheres, bequemes Leben. Vielleicht gehst du nochmal eine Hierarchiestufe hoch oder 2 oder seitlich, links oder rechts. Und du kannst in dieser großen Matrix-Organisation dort bleiben. Aber ist es das? Und dann hat diese, wie ich schon vorhin gesagt habe, hat diese Wahrheit immer mehr angeklopft und gesagt, nee, da ist noch mehr und da ist noch mehr Sinn. Und das wurde damals auch befeuert, dass eben viele Themen so nach oben gekocht sind. Ja, gerade in der Zeit ist dann eben das Thema Klimawandel auch prominenter geworden. Es kam die erste große Flüchtlingskrise 2015. 2015 habe ich auch mal ein Sabbatical gemacht. Ja? Und da kam halt dann noch mal mehr in Bewegung und noch mal mehr Reflexion. Und die Frage war dann, du arbeitest in einer großen Firma und hast ein gutes Leben, bequemes Leben. Und da gibt es Leute, die haben nicht mal das, die haben nichts mehr, weil da in den Ländern, wo die gelebt haben, das Krieg und ist alles zerstört und oder in Afrika, die haben keine Lebensgrundlage mehr, müssen fliehen, weil sie dort nicht mehr, nichts mehr anbauen können, weil es da zu trocken ist und zu heiß, weil man da nicht mehr leben kann. Und was machst du da, was tust du dazu, ja? Was, was ist dein Beitrag, außer ein paar Spenden zu machen? Und das ist, das, diese Gedanken sind dann, ja, die sind immer wieder gekommen, die sind dann schon in mir gekreist. Und so habe ich dann auch, als ich gekündigt habe, dann im Frühjahr 2016, ich hatte ein halbes Jahr Kündigungsfrist gehabt, habe dann von langer Hand schon meinen nächsten ersten Schritt gemacht, weil ich wusste, ich brauche dann erstmal ein bisschen Abstand, um zu gucken, was ich dann als nächstes machen will. Aber was ich machen wollte, ist auf jeden Fall, in ein Flüchtlingslager zu gehen. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin dann nach Lesbos gegangen, in das Flüchtlingslager Moria, im Oktober 2016 und war dort 2,5 Monate und habe dort als Hilfskrankenschwester mit Flüchtlingen gearbeitet oder ihnen geholfen, im medizinischen Dienst, die dort aus den IS-Gebieten angekommen sind über die Türkei. Und das war eine sehr, 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 sehr gründende Erfahrung, zum Teil auch sehr brutal, habe viele Dinge gesehen, die waren sehr, sehr erschütternd, aber auch sehr, sehr menschlich. Und ich habe mich auch sehr erfüllt gefühlt in dieser Zeit, wo ich dann mit diesen Menschen arbeiten konnte und in die Augen geguckt habe. Und dann gab es so einen echten Herzensdank. Und das ist schwer in Worte zu packen, das kann man eigentlich nur erspüren, so, solche Sachen. Und das war sehr prägend, ja, weil ich dann wusste, dass ich mit dieser Dignity, also Purpose and Business for Dignity Würde, menschliche Würde oder Würde der Natur, da wollte ich einen Unterschied machen. Und das ist, habe ich dann ja auch angefangen mit Pionicity. Wie stelle ich den Business oder die Business Kompetenz dann in den Dienst von Würde? Und ja, das war so ein riesengroßer Wendepunkt schon für mich, auch diese Erfahrung, ja. Und davor, in der Zeit bei Adidas, war es mehr so ein langsam Beobachten, dass eben das System Großkonzern so funktioniert.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion.
dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle. Und wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HumansAreHappy15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HumansAreHappy15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Hatte auch dein Burnout damit zu tun? Du hattest gesagt, du warst einmal in einen Burnout geschlittert. Hast du es direkt gemerkt oder erst, als es zu spät war?
Mein Burnout hatte ich schon mit Anfang 30. Also ich bin danach, also nachdem ich genesen bin ich auch wieder zurückgekommen. Ich war dann noch einige Jahre bei Adidas. Mhm. Ja, also mein Burnout hatte damit zu tun, dass ich da eine sehr toxische Arbeitsumgebung hatte zu der Zeit, die auch entseelt war, ja. Also wo ich etwas gemacht habe, wo ich da was dann abgeschafft wurde hinterher wieder und ich mich gefragt habe, okay, warum mache ich das? Und diese große systemische Betrachtung hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, hatte die Erfahrung noch nicht. Und es war ein Mosaikstückchen in dem großen Puzzle. Und im Nachhinein möchte ich auch sagen, dass es so bitter und so hart, wie das war zu dem Zeitpunkt, es war auch dann irgendwie ein Geschenk, ja, weil ich mich dann auch erkannt habe und viele Muster erkannt habe und mich mal mit mir auseinandersetzen musste und dann eine ganz andere Bewusstheit so hatte. Und ich hatte dann auch damals, als ich in die Firma zurückgekommen bin, sehr, sehr einen offenen Dialog oder da sehr, sehr offen drüber gesprochen. Das waren noch Zeiten, wo es noch eher ein Tabu war, ja, wo das noch als Zeichen von Schwäche gegolten hat. Und es kamen dann einige Kollegen zu mir, die kurz davor waren, ja. Also wo ich das schon gemerkt habe, alle Signale und alle Zeichen da, da waren alle roten Fahnen, die man so heben konnte, waren schon da. Und die haben, wie war das bei dir damals? Also ich war dann auch, weil ich mich geöffnet habe dazu, sind dann auch Leute zu mir gekommen. War da irgendwie so, ja, so ein Ansprechpartner dann dazu. Aber ja, mir ist es dann nicht mehr wieder passiert, weil ich viel gelernt habe dann auch in dieser Zeit in der Therapie und in der Zeit in der Klinik. Und klar, das hatte dann auch was damit zu tun, hatte ich ja anfangs gesagt, psychische und körperliche Gesundheit, wenn man die nicht hat, kann man das Leben nicht genießen, kann man nichts zu beitragen zum großen Ganzen. Und das war so eine riesengroße Lektion für mich in meinem Leben gewesen, dass das eben heilig ist, ja, dass nichts vor diesem Wert kommt, ja, kein Projekt und keine andere Sache von außen. Solange es mir nicht gut geht, kann ich nicht ich sein, kann ich mich nicht einbringen. Und das ist, glaube ich, das Größte. Und es ist mir bis jetzt auch nicht wieder passiert, weil ich, wie gesagt, ich kenne diese ersten Anzeichen und weiß dann, was ich tun muss, damit es mir gut geht, ja. Vielleicht noch eine Sache aus dieser Zeit. Ich war vorher, bin atheistisch-humanistisch erzogen worden und so war ich dann auch geprägt bis dahin und habe das auch so gelebt. Seit der Zeit bin ich immer mehr, seit dieser Krise bin ich immer mehr spirituell geworden. Spirituell, ich habe mich sehr viel mit Quantenphysik dann beschäftigt. Was ist die Natur der Realität? Was ist echt? Was ist die Wirklichkeit? Etc. Und habe auch angefangen zu meditieren. Und seit der Zeit arbeite ich auch mit einem Life-Coach zusammen und schärfe dann auch immer wieder, was sind für mich die Themen, die so dran sind. Ja, also in den großen Bereichen. Ja, ja. Arbeit ist eins, aber auch Beziehungen, ja, Partnerbeziehungen, Freunde, Familienbeziehungen.
Der erste große Faktor, den du vorhin als erstes gesagt hattest.
Genau, genau. Und ja, das ist also im Nachhinein ist es auch, ist es mir auch, glaube ich, möchte ich es auch als Geschenk sehen. Ja? Also ich sehe es als Geschenk, weil es mich dort geöffnet hat irgendwo in diese Richtung. Dort sehr bewusst ja. umzugehen und was ich dann heute mache, mit in meinem Job, in meinem Tun. Klar bringt man auch immer seine gesamte Persönlichkeit mit allen seinen Erfahrungen, mit allen seinen kognitiven und emotionalen Erfahrungen. Und das ist eben deine Verkörperlichung, die du heute bist. Und diese Frage, warum bin ich da, die begleitet mich jeden Tag. Und ich bin auch jeden Tag, wenn ich aufwache, ist mein erster Gedanke so eine Affirmation, dass ich dankbar bin für diesen Tag, für diesen weiteren Tag des Geschenk des Lebens, weil es ist endlich. Ja. Oftmals machen wir uns das nicht so bewusst. Das wird nur bewusst, wenn plötzlich jemand stirbt. Und das kommt dann so ganz, ganz plötzlich, aber eigentlich wissen wir alle, dass wir irgendwann sterben wollen, werden. Ja. Auch vielleicht ja. wollen, vielleicht auch nicht wollen, manchmal, okay. Aber es ist unausweichlich. Und deshalb jeder Tag, an dem ich erstmal gesund aufwache, ist schon mein Geschenk. Egal, wie scheiße dieser Tag laufen wird. Und wenn ich schon diese große positive Grundeinstellung habe, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass ich an diesem Tag auch einen positiven Beitrag leiste. Für mich selbst und für andere.
Danke für diese Sichtweise. Ich finde das, find das sehr, sehr schön, tatsächlich auch zu hören, wie habe jetzt das Glück, dich dabei auch sehen zu dürfen, und spüre tatsächlich, wir unterhalten uns jetzt hier tatsächlich auch nur übers Internet, aber es ist ja sehr, sehr, sehr authentisch, was ich hier höre, und diesen Wandel, den du beschreibst, der jahrelang sich vollzogen hat in dir und dann natürlich auch nach außen gekommen ist und natürlich jetzt kommt und immer mehr auch durch dann die Änderung, wie du im Außen wirkst, Sabbatical in einem Flüchtlingscamp arbeiten, über Pyrenacity selber wirksam sein. Ich ziehe da gerade so eine Parallele zu dem Wandel und dem Kontext, in dem du arbeiten und das eigene Wirken durch die Arbeit im Einzelnen jetzt, im Kleinen quasi, stellst zu, das passiert aber natürlich auch auf einer organisationalen Ebene in vielfacher Hinsicht zurzeit viel mehr, dass Unternehmen sagen, wir müssen mal hinterfragen, ist Profit unser oberster Zweck oder was ist denn unser Zweck und wie siehst du das? Du hast an dir selber diesen Wandel über Jahre natürlich ganz, ganz nah erlebt und bist jetzt da dran, andere Organisationen und Menschen dabei zu begleiten, sich zu wandeln. Was würdest du beschreiben oder was denkst du, was fühlst du, wenn du an diesen Wandel denkst? Ist es ein sich hinterfragen, was ist mein Beitrag, dass das auch immer mehr Firmen tun und wenn ja, wie kommt das raus? Wie authentisch ist da vor allem auch deine Wahrnehmung? Sagen Organisationen, oh, ich brauche einen Purpose, das muss ich einfach irgendwie in meine Broschüre drucken? Oder fragen sich Unternehmen vermehrt wirklich, was mache ich hier eigentlich? Und was ist eigentlich mein Selbstzweck? Und wie erkennst du da den Unterschied?
Mhm. Die kurze Antwort auf deine Frage ist ja und ja und ja.
Okay.
Alles das. Und das alles existiert im Moment. Ja. Es ist nicht schwarz oder weiß. Und ich sehe alle Ausprägungen davon. Ja, ich sehe junge Gründer von der Gen Z oder Millennials, die absolut Überzeugungstäter sind und wollen ein Problem lösen und gründen ein Startup um ein Problem drumherum, um ein soziales Problem oder um ein Umweltproblem, Klimawandel etc. Und kreieren dort ein Business drumherum. Und das finde ich toll. Ja. Also ein For-Profit, For-Purpose-Business. Und das ist auch sehr, sehr, sehr sehr stimmig mit meiner eigenen Überzeugung, weil ich glaube an dieses For-Profit, For-Purpose, bin auch in der B-Corp-Movement. Ich bin ein B-Leader, also innerhalb des B-Movements.
Kannst du das kurz erklären? Ich glaube, das wissen nicht alle, was das ist.
Okay, also B-Corp steht für Benefit Corporation. Das Konzept kommt ursprünglich aus Amerika, ist aber ein globales Konzept. Und ist im Prinzip ein Qualitätssystem für nachhaltige Unternehmen. Und es wird zertifiziert, also man kann sich dafür bewerben, man kann muss dafür ein Tool ausfüllen oder Fragen beantworten, die sind alle in einem Online-Tool zusammengefasst und kann man dort anklicken und Informationen abgeben. Und das wird über fünf Unterbereiche gemacht. Das ist das eine Thema ist Governance, also wie wird die Unternehmung geführt, dass es eben weggeht nur von der Shareholder-Orientierung, also von der Aktionärs- und der Profit-Orientierung hin zu einer Stakeholder-Orientierung, also alle Betroffenen, alle Gruppen, die von dieser Firma betroffen sind und eine Auswirkung haben. Das ist die Stakeholder-Orientierung. Die zweite Gruppe von Fragen ist dann die ganzen sozialen Themen, also Mitarbeiter, Belegschaft. Dazu gehörte solche Dinge wie faire Vergütung, Vergütungsunterschiede, die ganzen Gleichbehandlungsthematiken zwischen Geschlechtern, zwischen allen möglichen Gleichberechtigungsthemen. Mhm. Dann kommen die ganzen Umwelt, dann kommt der dritte Bereich, sind die Umweltthemen von Carbon Footprint, also CO2-Footprint bis Wasser-Usage etc. Wie sieht's aus mit Müllhandling und so weiter. Dann wäre ich Community, also wie bin ich in der Kommune, in meinem direkten Umfeld integriert, ist der vierte. Und der fünfte ist, wie sieht es mit den Messen und Managen aus, also welche Kennzahlen stelle ich dafür auf. Und diese Ausprägung stellt schon auf eine ziemlich großen Breite sicher, dass es eine nachhaltige Firma ist. Und wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat über diese fünf Kategorien hinweg, genau gesagt 80 Punkte, dann qualifiziert man sich für diese B-Corp-Lizenzierung. Man zahlt dann eine Gebühr dafür, die bemisst sich am Umsatz, also es ist wie so ein Steuersystem, ne? Also es ist ein progressives System, das auch fair gestaltet ist. Und die Zertifizierung ist dann gültig für 3 Jahre. Und dann müsste man sich neu zertifizieren lassen, weil eben Nachhaltigkeit ist ja nichts Statisches, sondern die Standards, die ändern sich ja ständig. Ja,
das was, verstehe ich.
Vor 20 Jahren nachhaltig war, ist jetzt nicht mehr nach. Ja. Und in diesem Zusammenhang ist halt B-Corp ein gutes Qualitätssystem, um diesen Nachhaltigkeits- und Purpose-Ansatz wirklich messbar zu machen. Ja? Und du hast mich gefragt, es gibt's dort viele Firmen von? Ja, es gibt immer mehr davon. Und gibt es auch diese Firmen, die heute noch Purpose-Washing betreiben und die heute sich einfach das Purpose-Thema nur suchen, damit sie den nächsten CSA-Bericht schreiben können, den nächsten Nachhaltigkeitsbericht, weil es von der Öffentlichkeit erwartet wird? Ja, die gibt es auch noch. Ja. Also dieser Wandel passiert über die gesamte Menschheit hinweg oder über die gesamte Grundgesamtheit sind verschiedene Gruppen in verschiedenen Stadien. Ja. Oder ich mag diesen den Spruch, die Zukunft ist hier, die ist nur unterschiedlich verteilt.
Und ja, der ist gut. Ich habe eine Frage dazu direkt. Gerade wo du sagst, es ist schon da, es ist unterschiedlich verteilt. Zum Thema B Corp, ich meine, ein relativ prominenter Vertreter von diesen Companies ist Ben & Jerry's. Die sind meiner Meinung nach B Corp zertifiziert. Und,
das stimmt, ja.
Gehören aber, wenn ich mich jetzt nicht täusche, zu Mondelez.
zum Unilever-Konzern gehören.
Unilever, okay, danke. Aber ich hatte es irgendwie, ich hatte da eine Dissonanz abgespeichert und finde es total spannend, dich mal jetzt als Billy dazu fragen, weil Unilever habe ich so, ist in meinem Kopf so auf Nestle-Ebene ungefähr, so eher die Bösen, jetzt mal ganz salopp in die Tüte gesprochen. Hat aber dann eine Untermarke, die gewisse Standards erfüllt und das kann man gut drucken. Oder wie funktioniert das? Gerade für die Glaubwürdigkeit auch, ist es ja total spannend, weil das ist, das wäre ja so ein Ding, hier, wir haben ein B-Corp-zertifiziertes Unternehmen, pumpen aber woanders die Quellen leer, jetzt ganz böse gesagt. Aber wie würdest du das einordnen?
Ich finde es gut, dass es also die B-Lab, die globale B-Lab-Regelung ist, dass auch eine Tochterfirma eines Großkonzerns als sich, als abgeschlossene Einheit B-Corp sein kann. Mhm. Warum? Weil es eine offene Tür, also ein Open-Door-Policy. Die Tür ist immer offen. Ja, wenn es ein Teilbereich von diesem Unilever-Konzern jetzt diese Standards lebt und einhält, dann ist es schon besser, als wenn die es nicht tun würden. Ja, und by the way, also Unilever, zwei CEOs zurückgespult, das war ein sehr, sehr visionärer CEO und der hat schon sehr, sehr holistisch und nachhaltig gedacht und gehandelt auch. Ja, und dann kam halt einer, der ist wieder zurückgefallen in die ganze Shareholder-Orientierung und das ist halt ein bisschen schade. Aber eigentlich gibt es in Unilever-Konzern auch schon eine Geschichte von Ausrichtung in Richtung neue Welt, anders als bei Nestle. Aber das nur nebenbei. Ich glaube, warum finde ich das toll? Weil im Unilever-Konzern gibt es sicherlich jetzt auch andere Marken oder Teilfirmen, die dann sagen, Ben & Jerry's sind jetzt B-Corp und die machen das und das finden wir auch cool, wir wollen das auch sein. Also es setzt so ein Example und so einen internen Drive, warum der dann das sein wird. Das muss gar nicht von oben kommen. Das kann von den mittleren Levels oder von ganz, ganz unten kommen in den Hierarchien. Hm. Und das kann so einen Drive von unten rausbringen. Und das Zweite ist, Unilever brüstet sich da natürlich mit in ihren Nachhaltigkeitsberichten und kriegt natürlich ein besseres Rating, wenn sie von ESG für Datenfirmen sowie Sustainalytics etc. bewertet werden. Ja? Die kriegen natürlich ein höheres Ranking und so. Und jetzt gucken halt die anderen Großkonzerne und sagen, die haben da eine B-Corp in ihrem Portfolio oder in ihrer Konzernstruktur. Ich glaube, das bräuchten wir auch. Okay, gut, fein. Dann ist halt ein Zehntel von diesem anderen Konzern dann auch schon B-Corp zertifiziert und die kriegen wieder diese selbe interne Dynamik hin. Ja? Und deshalb sage ich, warum soll man die Tür zumachen? Dann vertagt man nur den Wandel, weil diese Großkonzerne haben ein Gewicht. Ja? Das steht außer Frage. Die bewegen viel, viel Geld und viel Services und viele Waren. Bin ich auf jeden Fall immer jemand, der zur Einladung steht. Sei unser Gast, mach mit.
Was passiert mit dem Geld, mit der wir 3 Jahre zertifizieren müssen? Ich kann mir vorstellen, bei...
Darüber finanziert sich die, B-Lab, die Organisation ist eine NGO und die finanziert sich darüber. Also sie hat als ein Finanzierungsstrom sind die Einnahmen von den Lizenzgebühren. Und es wird ja auch, es ist jetzt nicht nur, also es wird ja auch geprüft, ja. Also die nennen sich B-Analysts, wie dein Herr vom Finanzamt, der dann kommt und will dann sehen, ob die Angaben auch stimmen. Ja, die machen Tiefenprüfungen, bevor man das bekommt. Also es ist jetzt kein Larifari-Label, sondern das ist richtig geprüft und hat einen Wert.
Wie unterscheide ich, erstmal vielen Dank dafür, für die Ausführung. Wie unterscheide ich von außen, wenn ich jetzt nicht eine Zertifizierung sehen kann, ein Unternehmen, das sagt, unser Purpose ist, dass Autoreifen mehr Grip haben oder andersrum, unser Purpose ist, dass Menschen nicht durch Autounfälle sterben, weil Autoreifen mehr Grip haben, aber in Wahrheit ist vielleicht Profit doch die oberste Maxime zu einem Unternehmen, was es wirklich ernst meint. Sind da solche Zertifizierungen, dass das Mittel der Wahl oder wie kann ich Purpose Washing erkennen?
Ja, ich spreche dann immer davon, wer es ernst meint, der leistet einen signifikanten Beitrag zu den Dimensionen People und Planet oder in anderen Worten Social and Green Impact. Ja. Und ich glaube an dieses Konzept der Triple P, Bottom Line, also People, Planet and Profit. Mit Profit, das ist nicht schlimm. Profit, das gehört dazu. Also wir sind, also es ist ein ökonomischer Mehrwert, das soll nicht verteufelt werden. Ja, Profits zu machen, gehören zum ökonomischen Leben. Ich glaube, das ist cool. Gesunde Profite, langfristige Absolut. Profite. Ja. Und die, wie man erkennt, ob es ernst gemeint ist, ist eben, wie ich diese Balance erkennen kann, auch im Berichtswesen, ja. Also wenn diese Firma sagt, wir wollen Menschenleben retten durch einen besseren Grip auf dem Reifen, das heißt, wie wisst ihr, dass ihr erfolgreich seid? Ja, wie messt ihr das? Und das kann man alles messen, ja. Also gibt es Verkehrsstatistiken, dann gibt es Organisationen, die sich damit technisch mehr befassen, wie ein ADAC oder gewisse Medien, die dort die ganzen Motormedien, die dahinter stehen, oder Mobility-Medien, die da Statistiken von haben. Dann kann man aber auch sagen, okay, wie viel geht dort in Testprozeduren rein, wie viel wird in Innovation investiert, wie sehen die Warnsysteme aus, etc. Also ja. wie kann ich das auch peripher aufbauen und holistischer Betrachtung, die ganze Thematik Straßensicherheit, ja.
Ja.
Und wenn das eine Firma macht und auch diese Kennzahlen zeigt, nach dem Motto, wir stehen dafür und das ist, so wollen wir unseren Fortschritt treiben und wir teilen das mit der Welt, dann ist es echt. Ja. Wenn es nur so ein Statement ist in einem Bericht und dann daneben steht dann eben zwei Seiten weiter steht im Income-Statement die Gewinnzahl oder die Profit-Number, und die ganzen Financial Statements, gut, dann ist es intransparent. Aber ein Kernpunkt, das ist richtig, Leo, ist, ich glaube, dass die voranschreitende Transparentwerdung, die auch getrieben wird durch Digitalisierung, ein Riesenfaktor ist, dass Firmen gar nicht mehr anders können. Ne? Ja. Weil die nächste Generation, die Gen Z, die hat eine Zero-Bullshit-Tolerance. Die sagt, zeig mir, was meinst du? Also ihr wollt Leben retten? Zeig mir, okay, was sind deine Daten? What are your stats? Und das wird ja immer leichter mit dem ganzen IoT und die Datenpunkte, das ist eine exponentielle Wachstumsrate. Also man wird alles messen können. Also Unternehmen werden ich stelle mir so vor, also dann werde ich nicht mehr in diesem Leben sein, in 100 Jahren wird jede Currywurstbude, wirst du jeden einzelnen Prozessvorgang messen können. Ja, es wird komplett transparent sein und genauso Großkonzerne und die Stakeholder, die im Großkonzern sind, der Geldgeber, Investoren, der Staat etc., die Datenpunkte, es wird noch eine Battle geben, okay, was will ich zeigen, was kann ich zeigen oder was will ich nicht zeigen, ja, aber dieser Druck von den verschiedenen Stakeholdern wird immer größer sein, so, okay, zeig mir, ist es das wirklich oder versteckst du dich hinter einer Plattitüde oder hinter einer Lüge, würde man sagen.
Um diesem Druck standhalten zu können, da ist es ja auch genau dein Ansatz, dass du Unternehmen dahin begleitest, wirklich eine purpose-driven Brand zu sein und werden zu können. Und es gibt natürlich jetzt Unternehmen, die sich als Startup gründen mit sehr idealistischen Gründerinnen und die können natürlich von Anfang an so starten und ihre ganze Kommunikation von Anfang an auch so ausrichten. Unternehmen, die schon länger am Markt sind, KMUs vielleicht mit einer über 100-jährigen Tradition, die müssen natürlich sich das erstmal erarbeiten. Da gibt es bestimmt intern auch ganz, ganz viele Barrieren. Da hast du vielleicht einen progressiven CEO, aber mit dem ist es natürlich nicht getan. Was kannst du da vielleicht auch aus deiner Erfahrung bestimmt erzählen? Wie funktioniert das? Ist so ein Wandel in so einem Unternehmen, was sich ursprünglich und damals ja auch mit dem größten Recht der Welt, einfach mit der Maxime der Gewinnmaximierung oder Profitmaximierung gegründet hat, jetzt in eine Purpose-Driven Organization umzuwandeln? Wie geht das? Geht das überhaupt? Also geht das glaubwürdig? Wie lange dauert das? Da sind bestimmt total viele, wie gesagt, Barrieren. Erzähl mir.
Ja, tolle. Danke für die Frage. Das ist mein Lieblingsthema.
Bitte schön.
und zwar ist es, Es ist wirklich so, dass die Narrative, die uns begleiten, also spätestens seit Adam Smith The Wealth of Nations geschrieben hat, ja, wo dann drin steht, dass diese Profit-Maximierung und die Maximierung des eigenen Nutzens der Purpose von Business ist. Ja, und dass sich durch Invisible Hand Processes, die nie jemand gesehen hat, dann auch das Gemeinwohl maximiert. Und ich glaube, vorher, bis auf einige romantische Gedanken, die vor dieser Zeit waren, vor Adam Smith, war das auch so, dass das prominente oder das vorherrschende Wirtschaftssystem, ja, es war sehr Survival of the Fittest. Das war der Stärkste setzt sich durch oder der. Ja. Und dieses Narrativ hat sich tief eingegraben in unser kulturelles Gedächtnis. Und so wird oftmals gar nicht hinterfragt, ne? Sondern es ist so. Und wenn ich mit den Leadership-Teams oder mit den Firmen anfangen zu arbeiten, dann sage ich immer, wir müssen uns verschiedene Paradigmen angucken, auf die das ganze System gebaut ist. Ansonsten, das ist das Fundament, von dem wir dann anfangen, eine Purpose-Driven Brand aufzubauen. Und das geht ganz tief. Das erste Paradigma, was ich mal anfange, ist, wir sind alle trainiert worden, if there's a winner, there's a loser. Ja? Ich als Sportler, als Fußballspieler, ja, also okay, es gab unentschiedene Situationen, aber im Finale gab es das nicht. Dann ging es bis zum Elfmeterschießen und ein Team hat gewonnen und eins hat verloren. There was a winner and there's a loser. Das ist ein Glaubenssatz, ja, ein tief verankerter Glaubenssatz. Und in der neuen Welt ist es eben ganz anders. Bei Stakeholder Orientation sagt, alle Stakeholders können gewinnen. Alle können partizipieren. Ja? Das ist ein Win-Win-Win oder ein Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win. Je integrativer man so ein System strickt. Ja? Um das aufzunehmen, ist ein Anfang. Das Zweite ist, den Konsumenten interessiert es doch eigentlich gar nicht. Ja? Und wir wissen es heute, dass das nicht der Fall ist. Also der Konsument, der will nicht nur den Top-Service und das Top-Produkt, sondern der will auch eine Firma, die die Nachhaltigkeit lebt, wie sie Menschen behandelt, wie sie Dinge sourced, also wo sie einkauft, wie sie die Natur behandelt, etc. Sondern das wird immer wichtiger. Und wir wissen das, weil es da viele Studien zu gibt. Von Strategieberatungen, von Universitäten und so weiter und so fort. Also die ganze Konsumerpräferenz entwickelt sich dort ganz, ganz stark hin. Und durch Covid noch mal mehr. Also die Bürger und die Konsumenten, die wählen mit ihrem Geld. Die kaufen sich eine Marke ein. Die sagen, ich gebe dieser Marke das, weil diese Marke und diese Firma ist gut. Die trägt zum Guten bei. Und wenn ich damit gesehen werde, sagt das auch was über mich. Ja, wenn ich mein Patagonia-Shirt anziehe, dann transportiert das gewisse Werte. Die sind ja auch ein B-Corp und deren Mission Statement ist, we are in business to save the planet. Das ist ein starkes Statement und das sagt das dann von mir auch aus. Ja. Okay, das ist das zweite Paradigma. Also die Konsumenten und die Klienten, die wählen danach, ja. Und immer mehr so, und das ist eine exponentielle Bewusstseinsentwicklung in diesem, sagen wir mal, Konsumentenbewusstheit oder Consumer Consciousness.
Darf ich da einmal
Nummer drei, bitte?
Siehst du bei den Konsumenten, siehst du da, siehst du, dass das auf allen Ebenen passiert oder natürlich jetzt in der jüngeren Generation gerade heranwächst, natürlich viel stärker. Aber ist es deine Erfahrung, dass diese Präferenzänderung bei Konsumenten und Klienten durch alle Gesellschaftsschichten geht und alle Altersschichten geht? Oder ist es eher so ein junges, hippes, wenn ich es mir leisten kann, kaufe ich Bio-Ding?
Es ist getrieben von den jüngeren Generationen. Es ist getrieben von Gen Z und von Millennials. Aber auch, es gibt auch messbare Veränderungen in den älteren Generationen, also die Gen Xers und älteren Millennials und Boomers sogar.
Weil die sich dann Fragen stellen lassen müssen von ihren Kindern, warum kaufst du das und warum hast du ein SUV und so weiter. Okay.
Ja, also dort fängt auch ein Hinterfragen an. Geht dieser, es gibt ja immer so einen Wandelprozess, ja, das erstmals erkennen und dann, also beobachten, erkennen, Und dann muss ich mein Verhalten noch ändern. Das Verhalten ändern ist, das ist nochmal die größte Diskrepanz dann noch in diesen Bereichen. Ja? Also bin ich jetzt bereit, auf meine Annehmlichkeiten zu verzichten? Und dort sind es halt in den älteren Generationen viele noch nicht, die man schon in den jüngeren Generationen beobachten kann. Ja? Wo es Zero-Waste-Movement gibt und so weiter und so fort und Minimalismus. Und dort gibt es halt viel, viel mehr prozentual Jüngere, die das leben schon. Ja? Und der Wandel wird eben von vielen Älteren nicht mehr so durchgezogen. Okay, aber wir haben nicht mehr viel Zeit und wir müssen viele, viele Menschen dafür begeistern. Und ja, hoffentlich kriegen wir dort einige von den Boomers und von den Millennials oder älteren Millennials auch noch, die das dann auch so konsequent mit durchziehen, um dort bewusst ihre Entscheidungen zu treffen. Ja, gute Frage. Absolut.
Danke.
Die Nummer drei ist dieses Paradigma von Mangel. Ja? Und das liest sich auch durch alle großen Werke des Kapitalismus und von der Business-Literatur. Es gibt immer einen Mangel oder einen Kampf um irgendwas. Kampf um Ressourcen, Kampf im Wettbewerb, Kampf, Vorteile, strategische Vorteile, die Unfair Advantage und so weiter und so fort. Und das heißt immer nicht genug. Ja? Also es ist immer ein Mangel. Ne? Das ist nicht genug. Und nicht genug haben ist ganz im tiefen psychologischen ist gemeint, nicht genug zu sein. Das ist eine Angst, nicht genug zu sein, weil ich nicht genügend habe.
Einmal, bei mir war jetzt gerade, ich habe das nur sehr blechern gehört, kannst du noch einmal den letzten Satz wiederholen? Was ist mit dem Mangel gemeint?
Mit dem Mangel, also ganz im tiefsten Kern von diesem nicht genügend haben und von diesem Wettbewerbsgedanken liegt eigentlich die Urangst, dass man nicht genügend ist, dass man nicht genügt, dass man nicht stark genug ist, dass man nicht akzeptiert wird, dass man nicht geliebt wird. Ja. Das liegt eigentlich im nicht genügend haben. Als Konsument, aber auch in der Businesswelt. Ja, das ist ja ein Glaubenssatz, der sich durchzieht. Ja. Und ja, das sind so Kernparadigmen, die man sich mal anschauen muss, um auch reflektieren muss, weil das Gegenstück dazu ist, im Englischen heißt es Abundance, oder im Deutschen würde man sagen Fülle. Es gibt genügend für alle und auch für mich. Es gibt genügend für mich und auch für alle. Ja. Ist das jetzt binär alles gleich verteilt? Nein, das ist nie. Das ist meine Lehre aus dem Sozialismus. Es ist nichts digital, binär, abgehackt und zerteilt. Keine Arbeitsleistung, kein Mensch, keine Vergütung und nichts. Aber es gibt genügend für alle. Ja. Und wenn man sich heute mal das Bruttosozialprodukt oder das GDP der Welt anguckt, dann sind wir, glaube ich, bei 90 Trillion US-Dollars und wir sind nur knapp 8 Milliarden Menschen. Das sollte genügend sein für alle, ne? Also ich glaube, selbst wenn man dieses simple Rechenbeispiel macht, sieht man schon, dass auch wenn man es nur, und übrigens, ich finde, GDP ist der absolut falsche Maßzahl für Wohlstand und für Entwicklung. Aber abgesehen davon, wenn man einfach nur diese Rechnung macht, dann sieht man schon, dass eigentlich für jeden Erdenbürger genügend da ist. Es ist nur ein Verteilungsproblem. Ja. Und das hat sich dann mal so potenziert und auch aus dem System herausgekommen. So, also das ist Wir brauchen ein Fülle-Mindset. Und das geht einher mit Diskussionen zu dieser Diskussion gehört auch sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen etc. Sowas,
ja. Wie bekomme ich denn dieses Fülle-Mindset außer Diskussion?
Es lässt sich nicht verschreiben. Es ist also in dieser Diskussion oder in dieser Konversation, die ich dann habe, ist es natürlich ein Anspruch, ein Anstoß. Ja? Dieser Wandel muss in jedem Einzelnen selber passieren. Und das passiert auch nicht ganz über Nacht, sondern es braucht Reflexion, es braucht Kontemplation darüber. Und dann sagen, ja, eigentlich gibt es genug. Ja? Und ich bringe dann auch manchmal Beispiele, dass es kommt auch aus der Happiness Research übrigens, die ganzen materiellen Geschichten von not enough sein, dass Milliardäre, und das sind nicht wenige, Verarmungsängste haben. Ja. Also sie haben wahnsinnige Verlust und Verarmungsängste. Ja, weil das ist so spielt die menschliche Psyche, dass wenn eins so überzeichnet ist, ich ja auch quasi vor dem genauen Gegenstück die größte Angst habe. Ja, und Lottogewinner ist die andere Sache. Viele Lottogewinner haben im Jahr nach dem Millionen-Lottogewinn entweder kein Geld mehr oder haben viele Schulden. Ja, das ist auch so ein Beispiel.
Es gibt und vor allem haben sie empirisch gesehen 3 Jahre, nachdem sie den Lottogewinn gemacht haben, dasselbe Happiness-Level wie vor dem Lottogewinn.
Und weiter unten.
Ja. Und weiter unten gegebenenfalls. Ja. Klar,
wenn weil sie nochmal einen Verlust
noch verschiebt und ich weiß, wie es alles sein könnte.
Genau. Ja. Genau. Also es gibt die Depressionsraten bei Leuten, die horden und die nur verteidigen, die sind viel höher als Leute, die sagen, es gibt genügend für alle. Leben und leben lassen, sagt man im Deutschen auch manchmal. Ja. Mhm. Das ist okay, ich kümmere mich auch um die anderen und es gibt genügend. Das vierte ist dann immer so, ich hier jetzt. Ja, und das vierteljährliche Berichtswesen ist so die Geschäftsvariante dessen. Es ist sehr infantil, ich hier und jetzt. Das ist wie ein Dreijähriger, der sich auf den Boden schmeißt und sagt, ich will das jetzt haben. Ja. Wie der Shareholder, der jedes Vierteljahr dann zur Verkündung der Quartalszahlen kommt und sagt, ich will jetzt meine Earnings per Share haben. Ich will jetzt meine Gewinnprognose nach oben korrigiert haben. Ja. Das ist diese Kurzfristigkeit, also Short-Term Shareholder Primacy, kurzfristige.
Aber genau die musst du ja, genau die, da, das ist ja ein Riesenfaktor, weil vielleicht will der CEO und wichtige Stakeholder in der Firma und dann rennen ja genau diese Shareholder alle Vierteljahre, klopfen sie an die Tür und sagen, nee, so aber mal nicht. Wie kann dieser Wandel denn dann funktionieren? Den auch diesen Menschen begegnen und Sachen verdeutlichen. Ich stelle mir vor, es ist ein extrem müßiger Vorgang ist.
Ja, es ist so, also diese CEOs, die stecken halt in einem Anreizsystem, so systemisch, ja. Viele CEOs werden eingestellt, damit sie eben genau das machen für ihre Shareholder, ja. Und dass sie die Profite nach oben schrauben und auch sie müssen sich mit den Gegebenheiten, die der Markt bringt, also sie können es auch nicht herzaubern irgendwie, sondern sie haben auch nur gewisse Hebel, die sie stellen können. Und oftmals heißt das Kosten zu senken, abzubauen, nicht zu investieren, nicht langfristig zu investieren, etc. Ja, das ist einfach sehr, sehr, sehr kurzfristig orientiert, damit kurzfristig ein Resultat rauskommen kann. Viele von den CEOs glauben auch daran noch. Sie kommen noch aus dieser Prägung, aus dieser Schule. Ja. Und im Übrigen, ich kam auch aus dieser Schule. Ich bin 2001 habe ich mein MBA gemacht und ich habe absolut die Shareholder Primacy Hymne gesungen. Also ich bin auch durch diese Schule gegangen, bis ich dann beobachtet habe, dass es ja nicht so funktioniert. Aber klar, ich kann das auch verstehen. Wenn dann jemand noch erfolgreicher CEO ist, vielleicht bei ein paar Firmen und sagt, das hat für mich jetzt immer funktioniert, dann sind die vielleicht noch Überzeugungstäter. Ich glaube aber schon, dass viele auch begreifen, dass sich die Dinge wandeln und dass es auch ein neues Wirtschaftssystem, ein neues Wirtschaften braucht. Nur sind sie noch in diesem alten System. Mhm. Weil die CEOs, die gucken, die haben auch Kinder. Ja, die haben auch Kinder, die Gen Z sind. Die gucken auch Nachrichten. Die wissen auch, dass sich das Klima wandelt. Sie wissen auch, dass man eher langfristig, verstehen auch, dass man eher langfristig sich orientieren müsste. Und ich glaube, dass diese Entscheider, diese CEOs von diesen großen Firmen, diese in dieser, sagen wir mal, Stock Market Red Race gefangen sind, auch oft sehr große innere Konflikte haben. Ja. Ich glaube nicht, dass die unbedingt die glücklichsten Menschen sind. Weil sie kriegen gute materielle Vergütung, aber sie haben auch eine wahnsinnige innere Reibung auszuhalten mit sich selbst, was es eigentlich bräuchte, was die Welt heute bräuchte, was alles zusammen bräuchte.
Ja. Gibt es eine Research über den durchschnittlichen Happiness State von CEOs, also als Gruppe?
Das ist eine sehr gute Frage. Mir ist es noch nicht begegnet, aber wenn du mal eine siehst, also das bringt mich auf die Frage, dann muss ich morgen direkt mal recherchieren.
Ne?
Also, absolut. Ja. Also das Gegenstück dazu ist natürlich das Langfristige, wir zusammen langfristig, ja, den Blick zu heben. Das geht natürlich Hand in Hand mit einem Abundance-Mindset. Es geht auch Hand in Hand, heute Verantwortung für die nächsten Generationen zu übernehmen, die noch gar nicht geboren sind. Ja. Also Gen Z plus 2 Generations oder 3 Generations, ja, die ich nicht mehr kennenlernen werde wahrscheinlich. Mhm. Und das letzte Killer-Statement, was mir dann sehr, sehr oft begegnet ist, ja, das ist ja alles gut und schön und das werden wir auch machen, aber im Moment kann sich das Business das noch nicht leisten. Ja. Also wir kämpfen jetzt gerade so um unsere schwarze Null am Jahresende. Und dann das ist natürlich auch so die Summe der anderen Paradigmen, die spielen damit rein, weil es braucht Mut, das umzudrehen. Ja. Es braucht Mut, heute in meine Leute zu investieren, heute in umweltfreundliche Geschäftsprozesse zu investieren, die langfristig sind. Ja. Die langfristige Returns am Ende. Es braucht Mut, sich mal vor die Shareholder zu stellen, zu sagen, wir werden dieses Jahr keine kurzfristigen Profite machen, sondern wir stellen uns langfristig auf. Das kann natürlich bedeuten, dass dieser CEO oder dieses Leadership-Team nicht mehr lange da ist, aber es hätte Mut, ja, mal solchen Zeichen zu setzen. Und das kann nur aus diesen Personen von innen herauskommen. Weil was die Wissenschaft zeigt und die Studien zeigt, ist, die Businesses, die das machen, also die Unternehmen, die das tun, die da reingehen, das Urvertrauen haben und die werden diese Love Brands. Die haben die Next Generation Consumers auf ihrer Seite. Und was oftmals verblüffend ist, für mich nicht mehr so sehr, aber für die CEOs, die ich das präsentiere, ist, dass sie noch diese Firmen absolut bessere Finanzergebnisse haben als ihre Pendants, die noch traditionell funktionieren. Ja. Also Vergleichsgruppen. Es braucht diesen Mut, sich in dieses neue Paradigma reinzubewegen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Stück menschlich, dass man noch etwas zögerlich ist. Ja. Ich sage immer, das Beispiel ist, was ich immer bringe, dann ist, ja, also der Kolumbus und seine Mannschaft, als er dann losgesegelt ist, gen Westen, die hatten schon Wähnung, dass die Erde eine Kugel ist und ein paar Wissenschaftler hatten das schon formuliert und postuliert. Aber so ganz sicher waren sie sich noch nicht, ob das nicht vielleicht doch eine Scheibe ist und sie am Ende runterfallen. Ja, sondern es gab so eine starke Vermutung, dass jetzt das doch eine Kugel ist und dass man so nach Indien kommen würde. Und man muss es eben dann machen. Man muss sich dann auf den Weg machen und um dieses Abenteuer zu haben. Weil if you never try, you never know. Ja, wenn man es nie probiert, wird man es nie rausfinden können. Wird man nie Teil von dem Neuen sein können. Und das ist so das fünfte Paradigma, was ich dann immer mit anführe. Und dieser Mut, der entsteht auch dadurch, dass man eben andere inspirierende Beispiele sieht, andere Vorlagen hat, andere Leute sieht, die das durch ihr Sein repräsentieren, die ähnliche, dass es nicht so schlimm ist. Ja? Also, what do we have to lose? Also, was haben wir schon zu verlieren? Ja? Also, uns geht's super gut. Wir haben schon in der Lebenslotterie schon wahnsinnig viel gewonnen. Ja? Wir sind hier in diesem Kontinent geboren worden und sind da schon sehr, sehr privilegiert gegenüber vielen anderen. Und wir können was Neues gestalten. Und deshalb sage ich auch immer, das wollte ich ja vorhin sagen, auch immer, wenn ich früh morgens aufwache, it's a good time to be alive. Es ist eine tolle Zeit, am Leben zu sein, um was Neues mitzukreieren. Ja, wir sehen noch das Alte und das Hässliche und was es an Zerstörung bringt, aber wir sind auch schon dabei, das Neue aufzubauen. Es entsteht schon. Und das ist diese Transformationszeit und es ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube an diese exponentielle positive Entwicklung.
Ja, dieses Bewusstsein ist auch einfach super viel wert, das stimmt. Gab es in deiner Laufbahn da als Berater ein Case, an den du dich erinnerst, wo du sagst, boah, das ist mal eine Transformation, das hat mich total beeindruckt, also wie die da rangegangen sind oder dieses Verständnis in der Firma, hast du da ein Erlebnis, was dich nachhaltig beeindruckt hat? Oder ist es echt eher immer so ein zähes Überzeugen und Anschieben?
Wie gesagt, ich hatte in diesem Spektrum auch alle möglichen Ausprägungen. Ja. Von dass ich offene Türen einrenne und dass da quasi der Klient schon vom Bewusstsein fast noch weiter ist, als ich je in meinen kühnsten Träumen gedacht hatte, bis hin zu absolute Betonmentalität, Betonköpfe. Ja. Und ein schönes Beispiel war sicherlich Weischer Media in Hamburg, wo ich am Anfang schon gespürt habe, dass da noch sehr viel Altes ist, also sehr viel Altes, angstbasiertes, was sich mittlerweile wahnsinnig gelöst hat. Sie auch UN-Partner sind für die 17 Nachhaltigkeitsziele und wo das wirklich gegriffen hat, ja, wo der auch dieser Anspruch jetzt voll am Leben zum Leben gebracht wurde über verschiedenste Aktivitäten und es ist schön zu sehen. Also es ist für mich dann auch erfüllend zu sehen, wie sowas zu Leben kommt. Und manche Firmen, die ich auch beraten habe, da hat es nicht geklappt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht jede, war nicht immer Teil einer Erfolgsstory. Und manche hat es nicht geklappt, die sind wieder zurückgegangen zum Alten. Und aber dann war es noch nicht die richtige Zeit, dann waren sie nicht bereit dafür. Ja. Was ich weiß, ist, dass es dort schon so einen Samenkorn gibt. Dass die Diskussion wird langfristig nicht weggehen. Ganz im Gegenteil. Sie wird sie noch mal einholen. Ja.
Ich finde, Weischer ist eine Top-Brücke. Nämlich auch ein ehemaliger Kunde von uns. Ich arbeite bei der Deutschen Employer Branding Akademie und wir entwickeln zusammen mit Unternehmen Arbeitgeberpositionierungen, um eben sich als nicht nur auf der Konsumentenebene aufzustellen, attraktiv aufzustellen, sondern natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt. Denn dieser hat sich ja schon lange hin zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt und mit einer entsprechenden Ausbildung kann ich mir aus zig potenziellen Arbeitgebern einen herauspicken. Und da würde ich gerne einfach mal ein paar Professionen geschuldet deine Einschätzung hören, gerne hören, wie erlebst du dieses Thema Purpose im Kontext Arbeitgebermarke? Ist dieses Bewusstsein vorhanden, der auch dieser Schnitt zwischen, hey, ich spreche dann nicht nur Konsumenten an, weil ich kann das natürlich auf mein Packaging schreiben, dass ich super nachhaltig bin und dann wird es der Kunde eher kaufen, sondern das bringt mir natürlich auch Mitarbeitende, die eben das Mindset haben und daran mitarbeiten wollen. Ist es vorhanden? Erlebst du das?
Also wir beide wissen, dass der Fakt so ist. Ja, dass also die nächste Generation für Purpose arbeiten will und auch bereit ist, dort an finanzieller Vergütung abzugeben. Ja. Wenn es der richtige Job ist und die richtige Funktion, würde man auch verzichten auf gewisse Anteile vom Gehalt. Gibt es das Bewusstsein bei Firmen? Ja, immer mehr. Also das ist schon ausgeprägt. Ich denke schon, dass es ein großes, breiten Bewusstsein dafür gibt. Und dass man weiß, wie die Bevölkerungsentwicklung ist, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und wenig Talent nachkommt. Und dass eben es wirklich ein Wählen des Employees oder des Arbeitnehmers werden wird in der Zukunft. Und da gibt es ja viele Szenarien, wie sich alles entwickelt wird, ob das alles dezentraler wird und Gig Economy etc. und welche Sachen dort entstehen. Aber was klar ist, dass Purpose-Driven Brands und Purpose-Driven Companies viel erfolgreicher beim Rekrutieren von guten Talent sind. Also von guten Talenten, die sich abholen können. Und deshalb ist auch aus einer reinen Finanzdenke großen Hedgefonds und Trustfonds, die sehen heute schon, das größte Risiko für Firmen ist, dass sie in Zukunft kein gutes Talent mehr bekommen. Wir sind immer mehr Wissensgesellschaft, wir sind immer mehr digital und Das heißt, man braucht immer mehr gutes Talent. Wenn das Talent aber für Purpose arbeiten will, das beste Talent, dann muss ich mich auch purpose-mäßig aufstellen. Und zwar nicht unter Purpose-Washing und Green- und Whitewashing oder Rainbow-Washing nach den allen SDGs, sondern ich muss es ernst meinen. Und deshalb werden heute schon von Firmen wie Sustainalytics oder auch großen Trust Funds, wie auch BlackRock, you know? Also der Larry Fink, der CEO, der sagt das ja schon ein paar Jahre oder schreibt das in seine Briefe an die CEOs, dass sie ihre Firmen um einen wahren Purpose drumherum bauen müssen und sich auch um die Welt kümmern müssen und dass eben Nachhaltigkeit das neue erste Kriterium für Investoren wird. Die sagen das ganz eindeutig. Und die sagen auch ganz eindeutig, der Nummer eins Grund ist, wenn ihr das nicht tut, das größte Risiko, ihr verliert gutes Talent. Also die Firma würde sich von innen her aushöhlen in der Wissensgesellschaft. Ihr verliert Konsumenten und ihr verliert Investoren. Weil keiner will mehr mit nicht nachhaltigen Firmen arbeiten, in irgendeiner Art und Weise. Also alle Stakeholder wenden sich dann davon ab. Und unter dieser Prämisse wird auch ganz klar immer gesagt, Talent oder Mitarbeiter. Ja, deshalb wird Employer Branding auch ein wahnsinnig wichtiges Thema sein. Aber natürlich muss unter dem Branding auch immer was Echtes stecken. Ja, das mache ich auch. Ja. Bei Purpose-Driven Brand Building sage ich auch, ich komme nicht zu euch und gebe euch einen neuen Anstrich von außen, eine neue Kampagne oder was auch immer. Und dann... Das wäre Greenwashing oder es wäre Whitewashing oder Purposewashing. Nein, es muss, das Marketing ist das Echte von innen heraus.
Ja. Und die Zero-Bullshit-Toleranz, die trifft natürlich auch auf dem Arbeitnehmermarkt dann eben zu. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Absolut. Ich find's spannend. Es gibt Ansätze, die sagen, es ist ein Lebensphasenmodell und weil ich jung und rebellisch bin, vertrete ich jetzt diese Meinung, bekomme dann aber ein Kind und dann verändern sich meine Ansprüche. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Ansätze, die jetzt die jungen Generationen vertreten, da sind, um zu bleiben. Ich denke, das wird sich durchziehen.
Diese Überzeugung teile ich auch. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, Leo. Glaube ich schon, dass es da ist, um zu bleiben, ja.
Ich hoffe es, für unseren Planeten und für alle. Und es bringt uns das ganze Geld nichts mehr. Und das ganze, weiß ich nicht, in 20 Jahren nicht mehr in Berlin barfuß über den Asphalt gehen, dann merkst du es einfach auch irgendwann, ne? Aber gut, wir hoffen mal, dass es nicht so weit kommt. Nein. Ich würde gerne gleich nochmal dir ein paar kurze Fragen stellen und gerade auch aus dem Anstoß, das hast du ja am Anfang gesagt, du hast die Ausprägungen unseres Systems in verschiedenen Facetten gesehen und eben gerade auch nicht nur jetzt auf der menschlichen, sondern auch was mit der Natur passiert und der Klimawandel, denke ich, aber nicht nur ich oder du, ich denke viele Menschen, ist die größte Herausforderung, die Menschheit aktuell hat oder je hatte. Glaubst du, dass wir das packen, das 2 Grad, 1,5 Grad Ziel einzuhalten?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das packen.
Ja.
Und warum bin ich das?
Erzähl.
Also ich bin, das hatte ich vielleicht noch nicht erwähnt, ich bin unter anderem auch Climate Leader im Climate Reality Project. Das ist die Organisation von Al Gore. Und ich gebe als Volunteer abends Climate Talks. Also die Agenda geht um die 3 Fragen. Must we change? Also müssen wir uns wandeln? Können wir uns wandeln? Und werden wir uns wandeln? Must we change? Can we change? Will we change? Und ich bin sehr, sehr tief in der Thematik drin. Und ich glaube, wir haben heute schon alle Lösungen. Wir haben alle Lösungen, um es umzusetzen. Es ist nur eine Frage, um ins Tun zu kommen und ums Exekutieren zu kommen. Und ich glaube, wir werden es schaffen. Ja. Und ich glaube, wir werden auch die 1,5 Grad schaffen. Weil ich daran glaube, dass wir in den nächsten 5 Jahren eine Dynamik entwickeln, die dann zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Ja. Und deshalb ist es für mich auch eine ganz bewusste Wahl zu sagen, wir schaffen es. Ja, weil das ist vielleicht eine Analogie aus dem Sport, ja. Ich komme ja aus dem Sport. Das heißt, ein erfolgreicher Sportler vor einem Sieg hat sich ganz oft schon vorgestellt, dass er gewinnt. Oder dass er es schafft. Dass er dieses Erfolgserlebnis hat. Das ist ein Mental Exercise, ein Mental Training.
Macht das unterbewusst.
Er weiß noch nicht genau, wie das. Er weiß es noch nicht ganz genau, wie das passiert oder wie die entscheidende Szene sein wird. Aber es wird passieren. Ja. Und das ist einfach diese Intention zu halten und alle Möglichkeiten zu sehen, die es auf diesem Weg gibt. Und es gibt viele, ja. Und die ganzen Renewable Energies. Und vielleicht kriegen wir bis dorthin auch Antworten über Kernfusion etc., die uns helfen können. Carbon Capture Technology und so weiter und so fort. Also es gibt tolle, tolle Konzepte, die funktionieren. Ja? Wenn man die in der Zeit skaliert, dann können wir das schaffen. Und das heißt, ich glaube fest daran, dass wir es schaffen. Ist für mich gar nicht die Frage, ob oder wenn. Wir sehen, erleben heute schon die ganzen Auswirkungen vom Klimawandel, die furchtbaren Auswirkungen von den ganzen Unwettern und dass das Wetter immer energetischer wird und der Jetstream teilweise zusammenbricht oder immer wabbliger wird und auch die Ozeanströmungen sich verändern und immer säurehaltiger werden etc. Wir haben die Lösung. Und was ich auch glaube, ist, durch neue Technologie und die Wissensgesellschaft werden wir in den nächsten 10 Jahren noch viel, viel mehr Lösungen bekommen, um die Klimawandel aufzuhalten und umzukehren. Das glaube ich auch. Ich glaube an das kreative Potenzial der Menschheit. Das glaube ich schon. Und ich glaube an die selbsterfüllende Prophezeiung. Es ist nur, die genügend Menschen jetzt mitzunehmen. Und jeder Einzelne kann das tun, indem er eben genau dieses Narrativ pflegt. Wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. Ich bin ein Teil davon. Ich gucke nach Lösungen, links und rechts. Komm und hopp an Bord. Und das ist jetzt auch an die Zuhörerschaft, das Angebot. Also ihr könnt mich gerne kontaktieren, rob@pionacity.com. Ich gebe abends diese Talks umsonst. Also es ist also ungefähr eine Stunde, ein Climate Talk mit Q&A, mit Fragen hinterher und Diskussion, sehr gerne.
Tolles Angebot.
Das sind ungefähr 20 bis 30 im Jahr und meldet euch einfach und dann finden wir Zeit und ein Datum. Und
also alle Links dazu werden wir natürlich auch, ja, alle Links dazu auch in den Shownotes und zu deiner Website und gerne auch die E-Mail-Adresse. Das ist sehr, sehr cool. Ich schaue auf jeden Fall mal vorbei.
Sehr gerne.
Und ich mag dein Mindset, muss ich an der Stelle einmal sagen.
Danke sehr.
Wir haben jetzt natürlich gar nicht so viel, oder was heißt hier natürlich, gar nicht so viel über die Themen, was ist denn Glück, was ist denn Zufriedenheit, wie bedingt sich das konkret gesprochen, aber ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen liest, dann ist ganz viel von Sinn und innerem Antrieb und was macht eigentlich langfristig zufrieden doch hier fast in jeder Faser, sage ich mal, mit rübergekommen und ich würde deswegen gerne am Ende noch einmal konkret fragen, Rob, bitte beende den Satz, Happiness is.
Eine gute Balance von allen Dingen, die mir im Leben wichtig sind.
Machst du einen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit?
Ja, Glück ist ein bisschen mehr positiv konnotiert. Zufriedenheit ist ein in sich ruhen, ein Frieden haben. Glück ist ein bisschen mehr euphorisch, ein bisschen strahlender, ein bisschen brillanter. Ja, das ist in meiner Wahrnehmung, ja.
Danke dir.
Ja.
Über welchen Satz sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Das geht ein bisschen einher mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, es ist von Nelson Mandela. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, er war der, der gesagt hat, it always seems impossible and then someone comes and does it. Und eigentlich soll das heißen, it always seems impossible and then all of us together do it.
Ja.
Ja.
Vielen Dank. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch. Ich werde auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen drüber nachdenken. Ganz, ganz herzlichen Dank für all die Impulse, für das Angebot auch an die Hörerschaft oder gerade an die Hörerschaft natürlich zu den Climate Talks und all diese Eindrücke, sehr persönlichen Eindrücke auch und den Wandel von deiner gesamten Geschichte über Leistungssport, über Adam Smith und Friedman und Global Management hinzu, jetzt Pionicity, wie gesagt, allerdings dazu kommen auch nochmal in die Shownotes. Ich denke, Rob kann hier nicht nur mir was mitgeben. Und ja, vielen, vielen Dank. Also
vielen Dank, Leo, dass du mich eingeladen hast zu dieser Episode, deine Podcast-Serie, und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und ja, so ein schönes, offenes, ehrliches und authentisches Gespräch zu haben.
Das war das dritte Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann schau gerne auch auf Instagram unter @humansarehappy oder auf meiner Website humansarehappy.org vorbei. Da habe ich wieder die wichtigsten Erkenntnisse und Inhalte dieses Gespräches in einem Artikel zusammengefasst, sprich die Dogmen, die Rob anspricht vor allem. Und außerdem hast du dort eine Möglichkeit, dich zum Newsletter anzumelden, um kein Gespräch bei Humans Are Happy mehr zu verpassen. Der nächste Gast bei Humans Are Happy heißt Dr. Philipp Streit. Ich habe Philipp Streit auf der von ihm ausgerichteten Conference for Hope and Optimism kennengelernt und im Gespräch als Menschen erlebt, den vor allem eine große Schaffenskraft kennzeichnet. Er ist unter anderem Gründer der Akademie für Kind, Jugend und Familie, dem Institut für positive Psychologie und der European Positive Psychology Association. In unserem Gespräch sprechen wir darüber, wie man durch sogenannte Interventionen der positiven Psychologie gekoppelt mit einem systemischen Ansatz positive Gedankenmuster entwickeln kann und in eine sogenannte Aufwärtsspirale des gelingenden Lebens kommt. Darüber hinaus liefert Dr. Philipp Streit wertvolle Einblicke in die Historie und den aktuellen Stand der Glücksforschung. Wenn du Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche an mich hast, kontaktiere mich gerne jederzeit über Instagram oder per Mail unter hello@humansarehappy.org. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Gespräch wieder dabei bist und bedanke mich noch einmal bei dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dein Leonard.
Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.